Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, heute Europa am Main, Europastadt Frankfurt. Es besteht überhaupt kein Zweifel, darüber haben wir ein paar Mal hier gesprochen schon. In Frankfurt ist eine Menge Europa zu Hause. Die Menschen aus allen europäischen Ländern und weit darüber hinaus bilden hier die Zivilgesellschaft. Na klar, die geografische Lage spielt eine Rolle mitten in Europa. Verkehrliche Situationen, die europäischen Institutionen. Viele europäische Fäden laufen hier im Dezernat 5 bei der Dezernentin Eileen O'Sullivan zusammen. Hallo Eileen.
Hallo Andreas.
Am Tisch außerdem Klaus Klipp, Vorstand der Europa-Union Frankfurt e.V. Er hat auch Europa direkt mit einer Sektion nach Frankfurt gebracht. Ich habe mal gerechnet, wir sind uns das erste Mal begegnet 1992, 1993. Aber ich erinnere mich, Klaus, du warst damals schon ein richtiger, brennender, glühender Europäer. Herzlich willkommen.
Danke.
So, fangen wir mal an. Was bedeutet denn Europastadt Frankfurt? So ein paar Koordinaten, habe ich ja gesagt. Also Europäische Zentralbank ist das, was landläufig natürlich jedem einfällt. Aber was mehr macht die Europastadt aus? Ihr beiden, Klaus, nochmal den ersten Aufschlag.
Da gibt es so viele verschiedene Ebenen. Man könnte zum Beispiel anfangen im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Paulskirche und davor, wo europaweit überall, in ganz Europa, Aufstände stattgefunden haben gegen die Feudalherren. Und wo übrigens, wenn man googelt, kann man das sehen, in allen Frankfurter europäischen Partnerstädten, inklusive Lviv in der Ukraine, Aufstände in 1848 gewesen sind. In Lviv gab es, glaube ich, über 100 Tote, wenn ich mich erinnere. Und wo es darum ging, Freiheit oder Abschaffung der Feudalherrschaft. Es ging um Religionsfreiheit, es ging um Meinungsfreiheit, es ging um Abschaffung der Leibeigenschaft, Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien damals, Emanzipation der Juden. Das waren die Themen, die wir heute auch haben. So, ganz normal. Es ist immer noch da. Und eigentlich hat da diese europäische Bewegung, wenn man so will, angefangen. Und da hat Frankfurt eine Rolle gespielt mit 1848. Und lass mich kurz noch einen kurzen Bogen schlagen. 1948 hat Walter Kolb gesagt, was? 100 Jahre deutsche Nationalversammlung. Damit fangen wir gar nicht mehr an. Ich will was Europäisches. Dann hat man ihm das irgendwie gesagt, wir müssen das doch machen, deutsche Nationaldemokratie, bla bla bla. Dann hat diese Veranstaltung im Mai 1948 stattgefunden. Thomas Mann hat gesagt, nee, ich traue euch nicht, komm lieber nicht. Hat man sich jemand anderen besorgt, der da eine Rede gehalten hat. Und einen Tag später, am 19. Mai 1948, gab es den Tag der Europäischen Föderation. Mhm. So, und das Interessante daran war, dass vorher vom 8. bis oder vom 7. bis zum 10. Mai 1948 in Den Haag die Leute zusammengekommen sind aus ganz Europa, inklusive Churchill, und gesagt haben, wir müssen jetzt dieses Europa und dieses gemeinsame Europa schaffen. Das gilt als der Gründungsmoment der europäischen Bewegung. Das war der Moment, wo die Zivilgesellschaft sich zusammengefunden hat, um dann Druck zu machen auf die Politik. Und ein paar Tage später sind ein großer Teil dieser Leute, die da in Den Haag wichtig gewesen sind für diese Veranstaltung, nach Frankfurt gekommen und haben hier mit den Deutschen darüber diskutiert, lasst uns jetzt Europa bauen. Es gab damals schon einen Pressedienst der Stadt Frankfurt intern für den Magistrat und diese Artikel, die liegen im Stadtarchiv, die kann man sich angucken und das ist übrigens auch interessant, 10, 15 Zeitungen vom Flensburger Boten über die Süddeutsche Zeitung, den Berliner Sozialdemokraten und im Westen war es auch irgendjemand, weiß ich jetzt nicht mehr genau, da hat jeder seinen eigenen Journalisten gehabt und jeder hat seinen eigenen Artikel geschrieben und man sieht, die waren alle bei der gleichen Veranstaltung, winzigerweise. Manchmal haben sie die Namen nicht richtig geschrieben und so, aber völlig egal, also beeindruckend. So, und da hat Frankfurt in diesem Gründungsmoment, wo man gesagt hat, wir kreieren jetzt irgendwie Europa, das ging ja immer so Schritt für Schritt, da gab es ja nie ein Konzept, wie man das genau macht, sondern nach dem Motto, wir fangen mal an und dann sehen wir, da war Frankfurt von Anfang an dabei und wir reden da in Frankfurt überhaupt nicht drüber. So, ich kann noch was ergänzen. Es gibt drei Einrichtungen der EU in Frankfurt, alle drei in ikonischen Gebäuden. In Brüssel geh mal auf die Rue de la Loi, da weißt du nicht, ob vorne, hinten, links, rechts, weißt du überhaupt nicht mehr. Und wenn es regnet, bist du komplett orientierungslos. In Frankfurt der Messeturm mit der AMLA, der Westhafentower mit der EIOPA und EZB, kennst du sowieso jeder.
Und mit der EZB, genau. Eileen, was macht Europastadt Frankfurt aus? Auch jenseits der Historie, auch aus deiner Sicht und auch aus Dezernatssicht.
Ja, wir haben es ja schon oft hier so referiert und ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder darauf zurückzukommen, weil wir es einfach schnell vergessen. Es ist einfach die Tatsache, dass zumindest für mich Frankfurt eigentlich genau im Kern das darstellt, was Europa an sich ist, ne? Also du hast eine Vielfalt, du hast eine wirtschaftliche Stärke, du hast eine kulturelle Landschaft, die daraus zehrt, dass sie so vielfältig ist. United in Diversity wird hier quasi in Frankfurt gelebt, einfach erstens aus dem Zwang heraus, weil wir einfach das demografisch hergeben, in jeglicher Hinsicht von den verschiedenen Nationalitäten, die wir haben, die Sprachen, die hier gesprochen werden, und wir kriegen es ja offensichtlich hin. Also Frankfurt ist eine Stadt, die gut läuft und dass wir natürlich eben auch davon profitieren, also dass wir daraus wachsen, dass wir uns weiterentwickeln. Frankfurt auch als Handelsstadt ist ja schon seit Jahrhunderten einfach ein Thema gewesen und prägt uns ja bis heute auch mit der Messe, die ja auch immer noch immens stark ist. Die ganzen anderen Punkte hast du schon genannt, mit dem Flughafen, mit dem Bahnhof. Der im Übrigen, habe ich letzten Sonntag gelernt, ja so einer der ersten wirklich größeren Bahnhöfe war in Deutschland, zu denen dann auch Leute aus ganz Europa gereist sind, einfach nur, um sich diesen Bahnhof anzugucken.
Um zu gucken, ja. Das ist auch ein tolles Bauwerk, absolut.
Ja, jetzt kommen Leute aus anderen Gründen zum Hauptbahnhof, aber gut, sie reisen trotzdem her. Ich finde es ja schon spannend, dass wir als Stadt immer auch sagen, dass wir die internationalste Stadt sind. Und woran wir ja aber auch kontinuierlich arbeiten, ist das quasi aus den Bubbles rauszuholen, in denen wir uns zwangsläufig alle jeden Tag bewegen. Ja, also ob wir jetzt irgendwie verankert sind in der Nachbarschaft und da besonders viel zum Naturschutz machen oder ob das Leute sind, die bei der EZB, bei einer EU-Institution arbeiten und da auch in ihrer Europa-Bubble irgendwie drin sind. Dafür ist ja auch das Europafest eben auch da gewesen und dafür wird es ja auch jedes Jahr durchgeführt, zu sagen, dass man diese verschiedenen Lebensrealitäten zusammenbringt, weil, und das finde ich, hat Clara im vergangenen Podcast auch so schön gesagt, wir uns immer wieder klar machen müssen, dass Europa nicht irgendwie graue Männer in Anzügen in Brüssel und in Straßburg sind, sondern dass es jede und jeder einzelne von uns hier ist, der oder die auch eine Verantwortung dazu beiträgt, Debatten zu starten, sich miteinander auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was will ich eigentlich. Ich bin absolut die Erste dabei, die sagt, wir müssen auch die EU kritisieren können, um sie besser machen zu können und das Potenzial, was drin ist, auch rauszuholen. Und ich glaube, dafür ist Frankfurt auch als ne, Demokratiestadt eben der absolut beste Ort in Deutschland, um das zu leben und auch wirklich voranzubringen.
Das, was du da sagst, das ist ja, deswegen arbeiten wir so, wie wir das machen als Europa-Union. Das heißt, Connection before Content. Das heißt, wir fangen nicht an und labern die Leute zu über Europa, warum das alles so toll ist. Wir müssen erstmal sozusagen das Publikum finden. Die Leute, die sich interessieren für unsere Themen, die können sich auch engagieren. Die sehen auch, die verstehen, dass, wenn wir da über Europa reden, warum das cool ist. Nämlich, weil ich zum Beispiel, hat mich jemand angerufen von der EIOPA, hat gesagt, hier, wir brauchen mal so ein paar junge internationale Leute. Wir wollen die interviewen zum Thema Versicherung. Du hast da, kannst du uns die mal schicken. Das endete damit, dass wir gesagt haben, wir machen das Video. Komplett. So, okay. Dann haben bei uns, ich glaube, zwei Schüler, zwei Praktikanten und ein oder zwei Studenten, die haben dieses Video gemacht. Sie selber, die haben sich selber interviewt, haben das Konzept gemacht, haben das abgeliefert. Und die EIOPA, das ist auf deren Website, das haben die bei großen Konferenzen gezeigt und so weiter und so fort. Das geht bis dahin, dass an irgendeiner Stelle, weißt du, wer Steve McQueen ist? Das für Ältere so, aber er weiß natürlich, wer Steve McQueen ist. Da gibt es im Hintergrund irgendwo an einer Stelle, da ist ein amerikanischer Schauspieler,
ein bekannter Schauspieler,
ganz berühmt früher.
Wenn ich ihn sehe, dann kenne ich ihn
gleich. Ja, ja, den kennst du mit Sicherheit. So, steht da im Hintergrund auf so einem Bild in der Unterhose. Ja, so, und dann haben die Leute gesagt, bei der Europa, das geht doch nicht, Mann, in der Unterhose. So, die haben am Ende gesagt, nein, genauso, der ist da auch nur eine Sekunde zu sehen. Die haben gesagt, nein, genauso machen wir das. Und da ist ein total cooles Video entstanden und die jungen Leute bei uns, die sehen halt, die machen ein Praktikum bei der Europa-Union und jetzt haben sie ein Video gedreht für eine europäische Einrichtung. So.
Ja, vor allem
und solche Erfahrungen machen die dauernd. Genau. Das ist das Spannende.
Und so eine europäische Einrichtung wie die EIOPA, also die musst du ja auch erklären, ne? Also das ist nicht wie die Europäische Zentralbank oder so. Zu verstehen, was die EIOPA macht, ich könnte es euch jetzt selber nicht mal in 60 Sekunden erklären.
Spannend.
Ja, genau, ist total spannend und ist also auch wieder ein Ausdruck dessen, wo die EU uns einfach Sicherheiten gibt und damit auch Lebensstandard und Qualität. Aber das, deswegen ist das ist cool.
Lass mich mal, bevor wir uns auf die Schulter klopfen, gegenseitig eine Gegenbubble ganz kurz skizzieren.
Es war doch so nett gerade.
Ja, und das soll es ja auch sein. Das ist ja auch richtig so. Nur, also ich lese tatsächlich, das ist jetzt nicht gelogen, gestern in einem sozialen Medium, eine Person, die sagt, sie möchte sich gerne in Frankfurt ansiedeln. Darauf gibt es 100 und ein paar zerquetschte Kommentare und von denen sind 60, 70, sinngemäß paraphrasiert, ja, wenn du nach Frankfurt kommst, musst du Arabisch können und eine Schusswaffe besitzen. Aber auch das ist natürlich eine Bubble. Hintergrund der Geschichte, die ich da erzähle, ist, was fällt euch denn ein, diese Bubble zu erweitern? Du bist jetzt ein richtiger Europa-Veteran, der das sein ganzes Leben lang schon betreibt. Und natürlich ist es so, dass du eine bestimmte Klientel erreichst, eine bestimmte andere Klientel halt überhaupt nicht erreichst und in zunehmendem Maße weniger erreichst.
Wen erreichen wir denn nicht?
Die Leute, die solche Kommentare schreiben.
Doch, möglicherweise auch.
Oh,
außerdem, das sind ja teilweise Leute, die werden bezahlt, teilweise Leute, die ganz extrem irgendwo, also da irgendwo ist dann mal Schluss, das ist schon klar. Das
sind auch teilweise einfach
Bots. Eben, sind auch Bots.
Das ist schon klar,
aber wir haben auch eine
Forsa-Sonntagsfrage, die redet natürlich auch.
Ja, so. Aber unser Ding ist, wir richten uns nicht an Akademiker, an gebildetes Publikum, wir richten uns an alle, das ist genau der Punkt.
Mhm.
Und die ganze Arbeit, die wir machen, wie wir auftreten, das muss alles stimmen dazu, sonst brauchst du gar nicht mit anfangen. Und das ist eine völlige Abkehr von dem, wie normalerweise so diese sogenannte Europaarbeit da funktioniert. Mhm. Und das ist aber gerade das Interessante und das ist auch das Spannende. Und da lernt jeder jeden Tag dazu und so.
Würdest du denn sagen, dass tatsächlich da, sagen wir mal, sporadisch oder episodenhaft dann Leute aus solchen Lagern, wie ich sie gerade beschrieben habe, sagen, Mensch, ich komme an Bord, das hat mich jetzt angefixt, ich habe jetzt Bock da drauf.
Also ein junger Mensch, der 17 Jahre alt ist, hier aufgewachsen ist mit Migrationshintergrund und nicht des Radikalismus verdächtig ist, zu dem muss ich auch erst eine Distanz überwinden. Der hat ja gelernt, dass er als Migrant bezeichnet wird, dass man über ihn redet, bla bla. Die werden ja auch zurückgeschoben. Ja. Also auch da muss ich doch überhaupt erst eine Brücke herstellen. Und das muss ich eigentlich zu jedem. Also wenn wir irgendwo, du und wir alle, wenn wir irgendwo auf einer Party sind, dann stellen wir uns da auch nicht dahin und halten einen Vortrag über irgendwas, was wir für wichtig halten. Da würde ja keiner zuhören, wenn alle denken, das spinnt. Wir versuchen, eine Brücke aufzubauen zu den anderen Leuten auf der Party, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu unterhalten und so weiter. Und so machen wir das da halt auch.
Gute Strategie. Amtlich, wie machen wir es?
Ich will was erzählen.
Erzähl was.
Ich war gestern beim Frühlingsempfang von der Polytechnischen. Da hatten wir den Herrn Divanic ja auch schon da. Und da hat Gilda Sahebi gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die Deutsch-Iranerin, die ja auch wirklich sehr pointierte Kommentare auch vor allem auf Social Media macht, so genau. Vor allem der Lage im Iran. Und zu Menschenrechten und Demokratie allgemein. Und sie hatte erzählt, sie hat gerade ein neues Buch rausgebracht, glaube ich, Zusammen statt Spalten heißt oder sowas in der Art. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe es auch noch nicht gekauft, mache ich aber. Und sie hatte erzählt, dass jetzt gerade vor allem die Zivilgesellschaft und wir alle, die wir da ja auch vor Ort waren, eigentlich vor allem darauf schauen müssen, dass wir uns nicht erzählen lassen, dass unsere Gesellschaft so gespalten ist, wie manche das ja gerne erzählen. Und ich meine, ein Faktor dessen ist natürlich auch, sind die großen Konzerne, die mit ihren Algorithmen und ihren Daten arbeiten, die dann natürlich auch das Empfinden, in welcher Gesellschaft wir leben, auch maximal verzerren. Also ich habe ein bisschen eine Art Social Media Detox seit ein paar Wochen und ich denke mir so, voll nett, die Leute, die hier in der Nachbarschaft sind, wenn ich mit irgendwem quatsche, an der Kasse, bei Aldi oder so. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich mein Handy aufmache und dann steht da schon wieder, welcher Mann eine Frau erschlagen hat. Es passiert trotzdem, aber diese Flut an Informationen, es macht ja auch was mit unserer eigenen Wahrnehmung in der Gesellschaft. Und sie hatte dann erzählt, dass es tatsächlich auch, es gibt einen Soziologen, der das, glaube ich, untersucht hat, der sich angeschaut hat, der hat so einmal quasi eine Gruppe befragt, inwieweit sie denn glauben, dass die Aussage, ausländische Menschen, die hier arbeiten, sollten den gleichen Anspruch auf Sozialleistungen bekommen, wie Deutsche auch.
Also Krankenversicherung,
Rentenversicherung. Genau, ob sie dem zustimmen oder nicht. Und dann sollten sie sagen, was sie glauben, wie hoch der Anteil derer ist in der deutschen Gesellschaft, die dem zustimmen würden oder eben nicht. Und die Leute dachten, lass mich lügen, dass 45% dem nicht zustimmen würden. Also quasi 45% sagen, nee, finden wir nicht in Ordnung. Und eigentlich war es tatsächlich 88% der Menschen, die dem zustimmen würden.
So viel zu Bubbles, genau.
Und da ist mir eine Bubble im Kopf geplatzt. Und ich dachte, es stimmt halt auch einfach, ja. Also auch die Leute, die ich vielleicht in der politischen Szene sehe, wo ich mir vielleicht denke, so, du hast auf jeden Fall einen Dachschaden, weil du hier irgendwie super rechts bist. Am Ende ist dieser Approach, glaube ich, sich zu unterhalten, zu gucken, wer sitzt denn da vor mir, mit welchen Erfahrungen kommt diese Person auf mich zu. Und egal, was die jetzt erstmal vielleicht gepostet hat vor 3 Jahren, was ich einmal gesehen habe und mich ansonsten nicht mehr mit der Person beschäftigt habe, ich muss den Zugang finden. Es gibt ja auch andere
Untersuchungen, die genau das gleiche Ergebnis auch
bestätigen, haben, ne?
Dass diese angebliche
Zerrissenheit, irgendwie Zerrissenheit, Polarisierung.
Das stimmt. Wir reden hier über Europa und wir wollen diesen Exkurs jetzt mal ein bisschen auf eine andere Schiene bringen und das tun wir mit unserer ersten Rubrik.
Was war? Was kommt?
Ja, was war, was kommt, was gekommen ist, ist schon in Frankfurt Europe Direct. Und ich habe mal geguckt, was bei euch da in Statuten drinsteht, dass ihr überparteilich seid, dass ihr jungen Leuten zugewandt seid und so weiter. Wo sitzt die Institution und was macht sie aus?
Also, wir sind ein Verein. Verein heißt Zivilgesellschaft.
Genau.
Wir haben
heißt Ehrenamt.
Genau, das so. Ehrenamt, also von wegen Institutionen klingt immer gleich so wie das Haus, die Institution, ganz anders, ja.
Also die EZB und Europe Direct.
Genau. So, und wir haben halt dieses Europe Direct, wir haben uns damit beworben mit der Europa-Union, mit dem Kreisverband, wir sind ja eigentlich nur ein Kreisverband der Europa-Union. Damit haben wir mit unserer Arbeit, die wir da machen, haben wir uns beworben um das Europe Direct. Und das ist jetzt quasi nur so ein Titel, gibt aber halt gute Connections und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt mittlerweile eine kleine Location im Massiv Central, aber auch keinen Sitz, auch keinen, das ist halt so ein Raum, der ist ein Drittel so groß wie der hier mit einem großen Tisch in der Mitte. Und wenn wir Meetings haben, dann sitzen wir da drumherum.
Ja.
Und so. Und das ist auch, da hat auch schon, haben auch schon Leute gesessen, die kamen aus der Schule, haben Schularbeiten gemacht, weil um 18 Uhr hatten wir ein Meeting oder um 19 Uhr und haben so lange dann die Schularbeiten bis zu dem Meeting und so. Dafür ist das da. Und das Massiv Central selber ist halt unten Event-Location, oben drüber Coworkings, alle kennen sich, alle reden miteinander, entstehen auch super Projekte. Unten,
toller Ort in Frankfurt,
unten, ja. Unten neben der Bar gibt es diesen Raum mit der Hong Kong Liberty Lady, die bei den Demonstrationen dabei war in Hongkong 2019, als die Chinesen Hongkong besetzt haben, wo dann die Hongkonger in Deutschland das Ding aus dem Land gebracht haben und dann irgendwann bei mir standen und gesagt haben, kannst du uns mal helfen? Wir haben da so eine Kiste. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, in der Kiste ist die Liberty Lady. Das habe ich dann dem Florian Jöckel erzählt vom Massiv Central und habe gesagt, du, die haben da so eine Kiste mit den Hongkonger, die wissen nicht wohin. Da guckt er mich an und sagt, weißt du was, stellen wir da hin. Da stand da wirklich an der Bar. Das war zu der Zeit, als dann auch alles staubig war und noch gar nichts, bevor das überhaupt losging. Und diesen Raum, den werden wir jetzt zu der Location nach von Europe Direct. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Erstens, weil wir ein Schild kriegen, so groß von der Europäischen Union, da steht drauf, Europe Direct Frankfurt am Main. Das haben wir uns schon lange versprochen, haben gesagt, ihr kriegt das, weil ihr jetzt neues Europe Direct seid. Das Schild ist halt noch nicht da. Ich habe mir dann auch schon mal erlaubt zu erinnern, aber gut. So, und dann wollen wir dort zeigen, was ist denn Europa? Und dann haben wir das besprochen und dann haben die Leute gesagt, ja, dann machen wir einfach ein Video, müssen wir da, wollen wir sehen, warum gibt es eigentlich die EU, wofür steht sie und wo geht sie hin? Da habe ich gesagt, klasse, machen wir so. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben an die Leute, die Kommunikation machen, in der Kommission, im Parlament, habe gesagt, hier, habt ihr mal so ein Video, wo das in 3 Minuten erklärt wird? Dann wurde mir da gesagt, ja, wir haben was für Fluggastrechte und wir haben was zu Roaminggebühren. Ich habe, nee, einfach nur so ein kurzes Video für junge Leute, das cool ist und so weiter und so fort. Ja, egal. Also jedenfalls, dann haben die Leute bei uns gesagt, ach, machen wir halt selber. Wenn die mit 3, 4 Leuten sich da hinsetzen oder 5, dann ist das an einem Nachmittag gemacht, inklusive Schnitt, inklusive allen und es wird dann Knaller. Und dann stellen wir da einen großen Screen hin und dann kann man sich entscheiden, das schaut man sich an, EU, Europe Direct und daneben die Hongkonger Liberty Lady, jetzt kann ich mal entscheiden, was wäre mir denn lieber. Ja,
so. Sag mal, sind die Leute deckungsgleich mit Europa-Union oder
ja,
sind
da ein paar
andere? Nein, das sind schon die gleichen.
Die Europa-Union betreibt das,
ja, klar. Man kann sich eigentlich nur wünschen für Frankfurt mehr solche ehrenamtliche Aufschläge, Institutionen. Also ein paar haben wir natürlich hier auch berichtet schon im Podcast.
Vor allem die Europaarbeit, ne? Also da hast du im Vergleich zu, und alle Anliegen sind berechtigt, aber im Vergleich zu vielen anderen Problemherden, sage ich mal, oder politischen Bereichen, die man irgendwie debattieren also kann, gibt Europa kein Problem mit Europa.
Kein Problemherd.
Ja, weiß ich nicht. Problem. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive du drauf guckst, ne?
Ich sehe das auch übrigens kritisch, ne? Das ist natürlich interessant, wenn du dich damit lange befasst.
Ja, ich glaube halt vor allem das auch, dass die größten Befürworter voll oft auch einfach die größten Kritiker sind der EU.
Ja, klar.
Also ich finde, das geht auch richtig oft verloren in der Debatte. Und deswegen finde ich, wird die Debatte über Europa manchmal auch so unterkomplex geführt. Mhm. Also du machst einen Europatag, was hatten wir schon für Kommentare auch auf unseren Instagram-Beiträgen, wo es dann heißt, ah ja, findet ihr das toll, dass Geflüchtete im Mittelmeer untergehen? Nee, aber setzt euch doch mal damit auseinander, dass das passiert, geht dann bitte zur Europawahl und nehmt eure 5 Freunde mit, fangt an, drüber zu sprechen, organisiert euch, geht doch mal zu den unterschiedlichen Organisationen wie im sicheren Hafen und setzt euch damit auseinander, wie man auch die Legislative dahinter verändern kann, anstatt zu sagen, scheiß auf Europa. Weil was ist denn die Alternative? Und ich, das ist so witzig, ich kriege andauernd von euch TikToks bei mir in meine TikTok-Page reingespült. Ja. Diese ganz kurzen, wo dann immer so steht, du bist ultra lost, wenn du denkst, dass Nationalismus...
Ja. Die sind ja wahnsinnig erfolgreich.
Ja, die sind richtig gut. Keine Ahnung, warum, aber das zieht einfach. Ja, weil
die sind halt, das ist so ein Trend, das ist eine bestimmte
Art.
Das funktioniert. Kurz und wenn pointiert. Du diese Sprache benutzt, da muss man natürlich die Nacharbeit machen. Das heißt, kommentieren, teilen, liken und
aber so. Aber das finde ich halt spannend. Also deswegen ist Europa, also es geht wirklich auch bei diesen Europafesten, bei der Europaarbeit nicht darum zu sagen, Hammer, geil. Also natürlich ist es auch geil, dass wir eine Union haben, die so ist, wie sie ist. Aber die Art und Weise, wie sie funktioniert, müssen wir verbessern, müssen wir dran arbeiten. Und aber es kommt halt nicht von selbst.
Und wie sie kommuniziert, sorry. Also das ist auch noch, was ist denn Europa? Ja? Wer weiß denn noch, dass Europa, dass es eigentlich nur um Gerechtigkeit und Frieden geht? Dafür hat man das gegründet. Mitten auf dem Römerberg steht der Gerechtigkeitsbrunnen.
Ja,
so, diese Gerechtigkeit ist etwas, das alle Menschen auf der ganzen Welt, ich habe das abgecheckt, ernsthaft. Ja? Alle Menschen kennen das Konzept, alle Menschen wollen eine gerechte Welt. So.
Ja.
Und warum denn? Das ist eine der Menschheitsträume. So ein ewiges Leben, fliegen können, was weiß ich. Und die EU hat das im Angebot. Wie nennen wir das? Das Rechtsstaatsprinzip. So, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht in der Lage bin.
Fixt junge Leute an.
Ja, wenn ich möchte, dass, wenn die Mutter möchte, dass das Kind mal den Abwasch macht, ja, und anfängt einen Vortrag zu halten über alles Mögliche und wie notwendig und dicke und Motivation und bla bla bla, bleibt der Abwasch stehen. Wenn man sagt, komm, mach mal den Abwasch, warum können wir das nicht?
Leute, lasst uns mal die Geschichte erzählen von einem Kunstwerk, 14 Meter hoch, blau und gelb, 12 Sterne, blaues Eurozeichen in der Innenstadt, im ehemaligen Standort der ersten Standort der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, erschaffen von Ottmar Hörl. Das war letztes Jahr und davor in arger Bedrängnis, weil Vandalismus da natürlich stattfindet, wie an anderen Plätzen auch. Und kostet 40.000, 50.000 Euro im Jahr, das irgendwie in Stand zu halten. Ist es gelungen mit gemeinsamen Aktivitäten? Ja. Glückwunsch. Wie hat es funktioniert?
Erst gab es ganz große Krise. Alle sind in Panik ausgebrochen, als es wieder hieß, dass das Frankfurter Kulturkomitee, ein Verein, gesagt hat, wir können das hier nicht mehr stemmen.
Das war Zivilgesellschaft. Das ganze Ding wurde von der Zivilgesellschaft überhaupt gebaut.
Ja, genau richtig. Und dann stand es da und dann hieß es, wir versteigern es jetzt. Und das ist wohl, das war vor meiner Zeit wohl auch alle paar Jahre mal so passiert. Und dann sind wir natürlich in Panik ausgebrochen, weil es für uns das erste Mal war, dass wir das gelesen haben. Und die anderen waren so, oh, naja, das bleibt ja eh. Dann haben wir aber gesagt, naja, aber Leute, wir können uns halt nicht drauf verlassen im Zweifel, dass es bleibt. Und dann haben wir wirklich es ist wirklich peinlich, das zu sagen, ja, aber politisch haben wir da, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um eine Einigung herbeizuführen. Also eigentlich hätte ich es gerne in die Hand der Stadt überführt ursprünglich. Aber es hat sich leider niemand dazu bereit erklärt zu sagen, die Instandhaltung übernehmen wir. Das erzähle ich jetzt einfach, genau so ist es nämlich gewesen. Und dann hieß es erstmal, das soll bei uns gemacht werden. Aber um ehrlich zu sein, haben wir jetzt nicht so viel Erfahrung mit Instandhaltung von Kunst und Denkmälern in der Öffentlichkeit, weder im Bürgeramt noch in der IT noch im Smart City Team.
Hätte man eine Stabsstelle Instandhaltung für?
Ja, wirklich. Dann hätte es noch eine Stadt. Die gibt es ja wahrscheinlich schon.
Ich finde das auch gar nicht ehrenrührig, wenn eine Stadtregierung, die natürlich auch so komplex ist, wie sie in Frankfurt ist, sagt, ja, none of our business. Das ist nicht unser. Das finde ich schon okay irgendwo. Ne?
Du findest das okay?
Dass die Stadt sagt, wir wollen das dazu.
Ich finde das Frankfurt hat, es gab mal eine politische Initiative, dass man Frankfurt zur Europastadt macht. Das Einzige, was dann kam, war die Idee mit der Europabrücke auf der Autobahn. Und keiner weiß, dass es eine Brücke ist, weil man das nicht sieht.
Steht dran.
Und wenn ich diesen Anspruch habe, Europastadt zu sein, habe so ein Ding da stehen, wie diese Euroskulptur, von der jeder weiß, wofür sie steht, nämlich für europäische Integration, europäische Einheit.
Dann würde ich schon sagen,
dass ich nicht einfach so tun kann, als interessiert mich das als Stadt. Sorry.
Ihr habt mich falsch verstanden. Ich finde die Lösung, die man jetzt gefunden hat, da kommen wir ja gleich noch zu.
Ja, besser als das ist in der Stadt.
In der Bürgerstadt Frankfurt. Richtig cool. Das ist das, was ich gemacht habe.
Übrigens, das ist auch so ein Grund, warum Frankfurt als Europastadt so spannend ist, wegen der Bürgerstadt Frankfurt. Davon reden wir immer. Was ist denn Europa anders als ein Geschöpf, das von den Bürgern geschaffen wurde? Die Menschen in den Gründungsstaaten der EU, die haben die Politiker vor sich hergeschoben. Ja. Das war die Initiative der Bürger. Auch das passt wunderbar zum Thema Frankfurt.
Ja. Aber erzähl doch bitte die Geschichte fertig.
Also, wir haben das nicht hinbekommen, dass es irgendwer übernehmen wollte. Und dann haben wir uns gedacht, naja, scheiße, was machen wir jetzt? Weil ich glaube, ich wäre zurückgetreten, wenn wir das Euro-Symbol verloren hätten in der Stadt Frankfurt. Also wir können ja nicht mit Volt in der Stadtregierung sein und dann wird das meist fotografierteste, also das ikonischste Euro-Symbol vielleicht Europas, also wirklich, das ist ja das Euro-Symbol schlechthin. Wenn das weggekommen wäre, ich glaube, ich hätte hier die Schlüssel liegen lassen, gesagt, sorry Leute,
das muss gut sein.
Ja, und dann haben wir halt gedacht, okay, was machen wir denn? Und dann haben wir gedacht, eigentlich wäre es doch Hammer, wenn es coole, engagierte Leute gibt, die Bock haben, sich darum zu kümmern. Und dann hat Anouk, mein Büroleiter, dich ja angerufen, hat gesagt, Klaus, hör mal zu, habt ihr Bock? Und es war ja ultra, du hast ja direkt ja gesagt, also du musstest natürlich noch mit deinen Leuten
sprechen. Da müssen wir drüber reden.
Ja, 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 aber du warst sehr offen für die Idee und das war ein Stein von aller unserer Herzen hier, würde ich mal sagen. Und es war dann auch von eurer Seite ja super fix dann auch. Das hat dann natürlich einen Moment noch gebraucht, bis das dann politisch und mit Beschlüssen und was weiß ich alles geklärt war. Und wir hatten dann auch schon vorher die ganze Zeit in der Überlegung, wie kann man das denn retten, auch mit der EZB uns immer wieder ausgetauscht und gesagt, wäre es nicht eine Idee, wenn wir 50-50 machen, was die Finanzierung der Instandhaltung angeht, weil wir ja schon als Stadt ein Interesse daran haben müssen, ne? Weil also zu allem, was du gerade gesagt hast, auch einfach die Tatsache, dass wir halt auch rumlaufen und sagen, wir sind die internationalste Stadt Europa und wir lachen uns eine EU-Institution nach der nächsten an und dann kriegen wir nicht mal the bare minimum hin, auch das dann auch aufrechtzuerhalten, das hätte ich halt peinlich gefunden. Und da war es super schön, dass die EZB, die haben dann auch ihre Vorgänge dann natürlich gehabt. Und die haben dann gesagt, dann machen wir 50-50, wir teilen uns die Kosten bis zu einer Kappung von, ich weiß nicht, 20.000, 30.000. Und die Europa-Union Frankfurt, genau, und ihr kümmert euch jetzt Gott sei Dank drum und habt es ja auch gerade frisch geputzt.
Ja, wir haben erstmal im Februar, es gab noch...
Machst du selber auch mit?
Das steht da und gibt die Interviews mit der FAZ.
Es gab eine TÜV-Prüfung aus dem Herbst 24, die hätte abgearbeitet werden müssen in 25 und die dann eben nicht, weil das alles in der Kurve hing. Und dann haben wir im Februar diese TÜV-Prüfung abgearbeitet, ist das alles gemacht worden. So, dann war das erstmal wieder technisch alles in Ordnung. Auch die Lampen waren nämlich teilweise nicht mehr an und so, ja. Und in dem Kontext, da hat dann eine von den Firmen erzählt, übrigens, wir haben mal so eine Aktion gemacht mit der Philipp-Holzmann-Schule vor Jahren zum Putzen. Und da habe ich gesagt, ey, dann geben Sie mir doch mal die Kontaktdaten, habe dann mit den Leuten gesprochen. Die haben gesagt, was? Ja, super, wir haben noch von damals bei uns in der Halle, hängt noch
Plakate.
Ja, nee, echt, die waren total begeistert. Und da war auch eine Riesenstimmung da. Das hatte mehr so eine, das ist so, wie es sein muss. Es war
das ist schön,
mehr so eine Partystimmung, das Ganze, wo alle da zusammengekommen sind, alle haben mitgearbeitet, keiner hat gemault, die Leute haben ehrenamtlich einfach das gemacht und die Schüler haben noch was gelernt am praktischen Fall. Und dann ist das ja auch, wenn man das nicht genau anguckt, dann merkt man, dass es ja wirklich ganz, ganz kompliziert, so ein Ding zu putzen. Ja, also wenn man jemanden fragt, der ein Reinigungsspezialist ist, dann stellt man plötzlich fest, ich habe das gesehen, als ich da vorgestanden habe, habe ich gedacht, lauter unterschiedliche Flächen, unterschiedliche Materialien, bla 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 und so. Also alle an einem Strang gezogen, alle mitgemacht. Im Hintergrund hat die Handwerkskammer die Pressearbeit gemacht. Und das ist so dieses Community rund um dieses... In Frankfurt gibt es ja so eine Diskussion, dass das Eurozeichen und so, weil das hat halt mit der zeitlichen, damals als der Euro kam und so, wollen wir jetzt nicht, kann man noch erklären, aber egal. Die Leute, die da aus aller Herren Länder stehen, ich habe die oft gefragt im Vorfeld, so nachdem klar wurde, das läuft auf uns. Das ist ja noch nicht weit weg von Massiv Central, bin ich mit dem Fahrrad da vorbei, habe abgestiegen, habe die Leute angequatscht, habe gesagt, sag mal, warum fotografiert ihr das hier eigentlich? Und dann kommt wirklich von den Leuten, dass sie sagen, Europa, europäische Einheit, europäische Integration und so. Dann bin ich vorbeigekommen letztens, da wollte ich mit keinem reden, da standen so zwei Frauen und hinten waren irgendwie so ein paar Schüler, habe ich gesagt, Moment mal, sind doch Lehrerinnen. Die mich so, was ist denn jetzt los? Und dann haben die gesagt, ja, wir machen ein Projekt, Kunst im öffentlichen Raum. Und die waren ganz überrascht, die waren in den 50ern so grob, die Lehrerinnen. Und die haben gesagt, die Schüler, 16, 17 Jahre alt, waren ganz überrascht, haben gesagt, die sehen da ein Symbol für Europa. Weil die Lehrerin, die kannten noch diese Euro-Diskussion aus Frankfurt. Die Schüler sehen nur das, was der Künstler geschaffen hat, diese europäische Integration. Und das ist ja genau das, was die anderen, die Frankfurter Diskussion nicht kennen, auch sehen. Das heißt, unterm Strich, sorry, wir haben wirklich neben der europäischen Fahne und der Hymne, die auch keiner kennt und wo auch keiner weiß, dass das ein unglaublicher Text ist, weil auch keiner mehr das Deutsch da versteht, gibt es eigentlich nur noch dieses, und dann gibt es noch diesen Spruch, Einheit in Vielfalt.
So, und dann gibt es halt die Skulptur auf der Gallusanlage. Das ist halt so. Und das müssen wir jetzt einfach mal annehmen, einfach mal akzeptieren, dass Frankfurt regional in der Mitte Europas liegt, die besten Verbindungen hat. Davon reden wir ja die ganze Zeit immer. Es gibt noch die anderen Städte, Straßburg, Brüssel. Luxemburg hat da gar keinen Anspruch. Straßburg, Brüssel gibt es so Leute, die versuchen da irgendwas. Ja? Da ist aber niemand, der den Anspruch hat, wir wollen eine europäische Hauptstadt oder eine europäische Hauptstadt sein. Und das in Frankfurt ist einfach da. Also, und wenn wir das nicht annehmen, dann sind wir verrückt. Über das Föderale können wir noch verhandeln. Das nee, hat vielleicht
muss gesetzt sein. Alle legen in Frankfurt die Arbeit nieder, bis Europa sich vereint.
Genau.
Aline, wir haben noch eine Rubrik. Mhm.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Die Praktikantin ist bei uns, sie ist sehr schweigsam heute.
Ich habe die platt gelaufen.
Hast du platt gelaufen?
Ich habe sie platt gelaufen.
Mich würde mal interessieren, weil wir gerade über das Denkmal gesprochen haben, mag sie blau und gelb?
Hunde sehen ja, glaube ich, nur.
Sehen gar? Wie Moment, war das nochmal?
Ich glaube, sie sehen nur blau und gelb. War das nicht
das
so?
Das wäre perfekt, wenn es
nee, so ist. Also kann auch sein. Ja,
also müssen wir noch
wenn Menschen das jetzt hören und recherchieren, es tut mir leid, wenn es falsch ist. Klaus guckt schon nach.
Während Klaus googelt, aber die Sternform mag sie auf jeden Fall und überzeugte Europäerin muss sie ja sowieso sein bei dem Frauchen.
Muss sie. Zwangsideal, was sie da mittragen muss.
War sie eigentlich schon mal mit in Irland?
Ja. Wir haben Schengen richtig gut ausgenutzt. Wir sind mit der Bahn nach Paris, dann umgestiegen nach Cherbourg und dann mit der Fähre nach Irland. Aber sie, also ich meine, dieser Hund ist mehr gereist als so mancher Mensch, gell? Ja. Also die war auch schon in Dänemark, in Schweden, in Frankreich, Italien. Die ist schon verzogen.
Polyglottes Tier auf jeden Fall.
Ja, die hat ein gutes Leben. Und?
Was Klaus hat ein Ergebnis, hat gegoogelt.
Absolut. Also um es kurz zu sagen, was sie sehen, Blau- und Gelbtöne dominieren ihre Sicht.
So,
also
perfekt. Das ist doch kein Zufall.
Super europäisch.
Entweder waren die Gründungsväter und Mütter der EU und des Designs da besonders rücksichtsvoll auf unsere Vierbeiner oder es ist ein Zeichen des Universums.
Schlusssatz, ihr beiden. Ihr habt ein Budget, das vollkommen unbegrenzt ist. Ihr könnt machen, was ihr wollt für Europa und realisiert ein Projekt mit dieser Kohle. Was wird das sein, Klaus?
Das kann ich dir genau sagen. Die EU ist groß geworden in dem Moment, als sie verstanden hat, dass die Vorschläge für weitere Einigung nicht von den Regierungen kommen, weil die nämlich über das Vetorecht, über die nationalen Souveränitätsrechte und so weiter, das geht nicht voran. Und dann hat man diese hohe Behörde, die Kommission geworden ist, geschaffen, damit die mit den Fachkreisen sich zusammen hinsetzt. So, und wenn wir jetzt dieses Budget, ich würde einfach sagen, hier in Frankfurt, wir machen eine Liste von Themen, was notwendig ist in der EU, Außen- und Sicherheitspolitik, gemeinsamer Kapitalmarkt, bla 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 bla, laden diese Fachkreise aus den 27 Ländern ein und fangen an, mit denen auf einer Fachebene, ohne politische Beteiligung, ohne die nationalen Regierungen darüber zu reden, wie können wir das lösen. Weil diese Fachleute untereinander, die werden in dem Moment, wo sie zusammensitzen, ob man das dann mit den 27 macht oder erstmal nur mit den 6, über die man im Moment auch redet, ist nochmal eine andere Frage. Aber in dem Moment, wo man mit Fachleuten über so komplexe Themen redet, dann stellen die fest, der Kollege aus dem anderen Land, das Land halte ich ja für, aber der Kollege da, der versteht ja, was ich mache. Und das ist ja der einzige Freund oder beziehungsweise die anderen sind ja die einzigen Freunde in der Welt, die ich habe, weil wenn ich nach Hause komme, zu Hause will keiner meinen Kram hören. Die sagen alle, komm, lass mal. Das langweilt uns, wir verstehen es eh nicht, das ist alles so kompliziert. Aber diese Kollegen aus den anderen Ländern, die an den gleichen Themen arbeiten, und ich habe persönliche Erfahrungen, so kann ich stundenlang erzählen, die sehen, das ist dieser Kollege da, das ist ja der Einzige, der weiß, was ich eigentlich mache den ganzen Tag. Mit dem kann ich mich natürlich auf irgendwas einigen. Und so ist die EU groß geworden, so ist sie entstanden.
Aline, du hast unbegrenztes Budget.
Ja,
du,
Träumchen.
Dein Träumchen, was machst du damit?
Bürgerversammlung in allen europäischen Regionen. Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern. Alle 3 Jahre. Immer zu einem anderen Thema. Für konkrete Vorschläge da erarbeitet bekommen. Sowas wie der Demokratiekonvent es in Frankfurt macht. Und dann aber auch einen Rechenschaftsbericht von der Kommission, nachdem das Parlament bestimmten Vorschlägen zugestimmt hat. Und dann erklären, warum bestimmte Sachen nicht gemacht worden sind. Das hätte ich gerne.
Ich finde beide Ideen ganz bezaubernd und das sind auch tolle Schlussworte gewesen. Dabei lassen wir es mal bewenden für heute. Das war Facts Me If You Can. Vielen Dank, Klaus.
Gerne.
Vielen Dank, Aline.
Danke, Klaus. Danke, Andreas.
Und wenn ihr Themenanregungen habt, bitte an uns schreiben. Das hört ihr gleich im Abspann. Und natürlich ein Like geben auf Spotify, Apple.
Like, Kommi oder ein Herz.
Genau.
Und teilen.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasderzernat5. Fax me, if you can. Next stop in 2 Wochen.